Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, aus der ich mich eigentlich schon vor Monaten wortreich verabschiedet habe, weil ich aus dem Vorstand ausgeschieden bin und faktisch auf dem Weg für meinen Sender nach Paris bin. Aber da die Vorstandskolleginnen und Kollegen heute nicht konnten, habe ich das Vergnügen und die Ehre, dass ich noch mal einspringen darf und freue mich darüber.
Und für uns erst.
Ja, mal sehen. Mal gucken, wie lustig das wird. Ja, ich begrüße den Regierungssprecher, Herrn Cornelius, und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Und einer von Ihnen ist heute zum ersten Mal da, an meiner Seite Henning Zanetti, als neuer Sprecher des Bundesinnenministeriums. Herzlich willkommen bei uns. Das Willkommenspaket mit Mitgliederverzeichnis haben Sie schon erhalten von uns. Wollen Sie noch kurz was zur Vorstellung sagen?
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, heute sein zu dürfen. Ich bin seit Herbst letzten Jahres in der Pressestelle des Bundesinnenministeriums Pressesprecher, war davor etwas mehr als 10 Jahre der Pressesprecher des Technischen Hilfswerks und ja, freue mich auf die gute Zusammenarbeit.
Das gilt sicherlich auch für alle auf unserer Seite.
Genau richtig hier.
Eine spannende und anregende Zeit. Wir freuen uns auch auf die Zusammenarbeit. Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat lässt sich für heute entschuldigen. Die haben einen Personalengpass, sind nicht da. Da ist dann am Montag sicherlich wieder die Gelegenheit, Fragen zu stellen, so es solche gibt. Der Regierungssprecher hat die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers mitgebracht und eine Ankündigung. Fangen wir damit an.
Der Bundeskanzler wird am Montag noch auf seiner Reise in Afrika sein. Wir hatten das bereits in der Vorwoche angekündigt. An diesem Tag wird er den Gipfel der Afrikanischen und der Europäischen Union in Luanda in Angola besuchen. Am Dienstag, den 25. November, reist der Bundeskanzler im Rahmen seiner Antrittsbesuche in alle Bundesländer nach Hamburg. Es ist der 12. Länderbesuch des Bundeskanzlers. Die Reihe der Besuche wird in diesem Jahr noch abgeschlossen werden. So der Plan. Er wird in Hamburg durch den ersten Bürgermeister Peter Tschetschner empfangen und nimmt an der Senatssitzung teil. Im Nachgang der Sitzung treten Bürgermeister Tschetschner und der Bundeskanzler vor die Presse. Im Anschluss besucht der Bundeskanzler den Handwerkshof Meistermeile und lässt sich die Entstehung und das Konzept erläutern. Im Abschluss dieser Besichtigung wird er nochmal ein Pressestatement abgeben, gemeinsam mit dem ersten Bürgermeister. Dann geht es zurück nach Berlin. Am Nachmittag nimmt der Bundeskanzler 15 Uhr am diesjährigen Arbeitgebertag der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände teil. Und direkt nach BDA-Präsident Dulker hält er dort gegen 15.20 Uhr eine Rede. Anschließend bleibt er für ein kurzes moderiertes Gespräch mit Herrn Dulger auf der Bühne. Auch das ist ein presseöffentlicher Termin. Am Mittwoch, den 26. November, findet keine Kabinettssitzung statt. Der Grund dafür ist klar, wir haben Haushaltswoche. Und der Bundeskanzler spricht in der Generaldebatte zum Haushalt, die um 9 Uhr beginnt. Beraten wird dabei auch der Einzelplan 04, der Etat des Bundeskanzlers und des Bundeskanzleramts. Und wie üblich wird der Kanzler als zweiter Redner das Wort ergreifen. Der Bundeskanzler wird am Nachmittag auf Einladung des baden-württembergischen Ministerpräsidenten in Stuttgart am Strategiedialog der Automobilwirtschaft Baden-Württemberg teilnehmen. Ebenfalls eingeladen ist EU-Exekutivvizepräsident und Industriekommissar Stéphane Séjourné. Das ist ein nicht presseöffentliches Diskussionsformat mit Spitzenvertreterinnen und Vertretern der Automobilbranche. Aber anschließend folgt eine Pressebegegnung um 16.30 Uhr, bei der auch der Bundeskanzler ein Statement abgeben wird. Mit dem 2017 initiierten Strategiedialog will die Landesregierung in Stuttgart die Transformation der Automobilwirtschaft Baden-Württemberg erfolgreich gestalten. Die Bundesländer haben auch am Automobildialog der Bundesregierung am 9. Oktober teilgenommen. Am Donnerstag, den 27. November, wird der Bundeskanzler um 14 Uhr den estnischen Ministerpräsidenten Kristen Michal mit militärischen Ehren empfangen. Im Bundeskanzleramt ist das. Neben den bilateralen Beziehungen werden voraussichtlich die Sicherheits- und Verteidigungspolitik an der NATO-Ostflanke und die gemeinsame Unterstützung der Ukraine sowie aktuelle europapolitische Fragen thematisiert. Für etwa 15 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant. Am 28. November, das ist der Freitag, wird der Bundeskanzler um 10.30 Uhr den slowenischen Ministerpräsidenten Robert Golob mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt begrüßen. Anschließend werden die beiden auch in einem gemeinsamen Gespräch bilaterale Beziehungen, Unterstützung der Ukraine und Themen des Westbalkans sowie weitere europapolitische Themen diskutieren. Dazu gehört auch die Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit. Für 14.30 Uhr ist hier die Pressekonferenz vorgesehen. Und zum Abschluss der Woche noch ein schönes Symbol. Die Weihnachtszeit rückt näher und darum wird der Bundeskanzler ab 16 Uhr den Weihnachtsbaum für das Bundeskanzleramt entgegennehmen. Der Baum stand aus dem Wald von Eberhard von Wrede, Vorsitzender des Waldbauernverbandes Nordrhein-Westfalen. Die 35 Jahre alte stattliche Nordmann-Tanne aus dem Brünninghauser Bachtal im Sauerland wird in den nächsten Wochen den Ehrenhof des Bundeskanzleramts schmücken. Und das Ereignis wird musikalisch begleitet vom Vokalhelden-Kinderchor aus Berlin-Schöneberg. Das ist ebenfalls presseöffentlich. Ich darf Ihnen außerdem...
Also erstmal fragen, schauen, ob es zu den Terminen Fragen gibt zwischen Angola und Nordmann-Tanne. Bitte, fangen wir bei Ihnen an.
Moment, es geht hier um einen möglichen Termin für heute, wenn es erlaubt ist. Kann Herr Cornelius bestätigen, dass der Bundeskanzler in kurzem ein Telefonat oder mehrere Telefonate daran teilnehmen wird über das Plan, über den Plan für die Ukraine von Präsident Trump?
Jetzt haben Sie das ganze Fass aufgemacht, das ich eigentlich später aufmachen will. Machen wir es mal so. Ich stelle das mal.
Wie bitte? Es geht ja um die Termine der Folgewoche, aber genau, selbstverständlich werde ich Ihre Frage gleich beantworten.
Wir bleiben mal bei den Terminen dieser Woche. Wenn es da Fragen gibt, arbeiten wir die ab, denn das ist ja ein Thema, wo es möglicherweise auch Anschlussfragen gibt dann dazu. Herr Delfs.
Wenn ihr es im Grunde genommen habt, indirekt auch mit dem Thema natürlich zu tun, aber der Besuch in Südafrika jetzt und dann auch danach in Angola, hat sich denn da jetzt, können wir erwarten, dass der Zeitplan da genauso und die Planung genauso bleibt oder aufgrund der jetzt ja doch etwas, wie soll man sagen, dramatischen Lage in der Ukraine, wird da möglicherweise doch noch die Gespräche, wird das Einfluss auf die Gespräche haben vor Ort?
Die Terminplanung, so wie ich sie Ihnen jetzt für nächste Woche genannt hat, die steht für nächste Woche. Das heißt nicht, dass Termine immer angepasst werden oder sich verändern können, aber das ist der Stand jetzt.
Gut, weitere Fragen zu den Terminen der nächsten Woche. Herr Jessen.
Herr Cornelius, die Herkunft der Tanne aus dem Sauerland, ist das ein demonstratives Heimatbekenntnis des Bundeskanzlers oder ist das reiner Zufall?
Ich vermute, dass da schon ein innerer Zusammenhang besteht, aber es ist bestimmt nicht demonstrativ, sondern einfach eine Reminiszenz. Und dadurch, dass der Waldbauernverband auch eingeschlossen ist, steht diese Tanne symbolisch für viele Tannen, die in Deutschland in diesen Wochen geschlagen werden und vielleicht und hoffentlich auch bei Ihnen zu Hause stehen.
Aber es gab weder einen persönlichen Wunsch noch eine Beteiligung am Auswahlvorgang?
Ich kenne den Vorgang nicht, aber ich glaube, die Tanne ist so schön wie ganz viele Tannen, die im Schwarzwald stehen oder in Bayern oder in Mecklenburg-Vorpommern. Und insofern steht die Tanne symbolisch für das, was vielen Deutschen in der Weihnachtszeit wichtig ist.
Weitere Fragen zu den Terminen? Die gibt's nicht.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann machen wir weiter mit der Ankündigung und kommen dann zum Thema.
Ich habe noch eine aktive Mitteilung, die sich auf die Verordnung für entwaldungsfreie Produkte der EUDR bezieht. Die Bundesregierung begrüßt, dass die EU-Mitgliedstaaten sich im Anschluss im Ausschuss der ständigen Vertreter vergangenen Mittwoch auf eine gemeinsame Position zur EU-Verordnung für entwaldungsfreie Produkte verständigt haben. Die Bundesregierung sieht dies als einen großen Erfolg an. Einigung ist möglich geworden auf Grundlage eines Vorschlags der Bundesregierung von vergangener Woche. Da haben sich 24 Mitgliedstaaten angeschlossen. Deutschland hat damit eine Blockade auch gelöst, die uns sehr viele Wochen und Monate beschäftigt hat. Der deutsche Vorschlag zielt neben der Verschiebung des Anwendungsbeginns vor allem auf weitere Entlastung zugunsten der Land- und Forstbetriebe, aber auch vor allem des Handels und des Handwerks. Das Thema Vereinfachung hat der Bundeskanzler bereits zur Chefsache erklärt. Entschuldigung. Die Bundesregierung unterstützt weiter das Ziel der Verordnung, den weltweiten Schutz der Wälder zu gewährleisten. Es ging darum, in dieser Verordnung oder in diesem Vorgang die EU-Entwaldungsverordnung zu entbürokratisieren Und der Erfolg wird darin gesehen, dass nun eine sehr praxistaugliche, schlanke Entwaldungsverordnung zustande gekommen ist, die auch für einen wirksamen Waldschutz sorgt, aber nicht für einen wirksamen Stimmschutz. So, das wollte ich noch mal mitteilen.
Gut, vielen Dank.
Leider kann ich nicht mehr sagen.
Jetzt Fragen dazu. Fürchte ich, dass es nicht gelingen wird, Ihre Stimme jetzt zu schonen. Denn
geht das weiter.
Ja. Die nächste Frage ging auch an den Regierungssprecher und damit sind Sie dran. Das heißt, die Frage haben Sie ja schon gestellt.
Ja, so wieder mal.
Das war die Frage, gibt es ein Telefonat
in Sachen Ukraine? Genau, oder vielleicht mehrere. Können Sie uns dazu etwas sagen?
Ja. Der Bundeskanzler hat, wie Sie heute Morgen vielleicht schon gemerkt haben, wegen interner Gespräche und geplanter Telefonate zur Ukraine, zur Lage in der Ukraine, den Bundesminister Frei gebeten, Termine an seiner Stelle wahrzunehmen. Telefonate, die geführt wurden oder geführt werden, werden üblicherweise im Anschluss bekannt gegeben. Das geschieht immer nur in Absprache mit den Gesprächspartnern. Und sobald ich hier Ihnen etwas mitteilen kann, werde ich das tun.
Weitere Fragen? Jetzt, ja, Zusatzfrage und wir sind jetzt beim Gesamtkomplex Ukraine.
Ja, genau. Also Sie können nicht sagen, um welche Länder es geht, um welche andere Teilnehmer.
Wir berichten üblicherweise im Anschluss an Telefonate und nicht vor Telefonaten. Und das bitte ich zu respektieren, aber Sie können sicher sein, dass wir berichten.
Dann Herr Delfs, Kollege neben Herrn Delfs, Frau Sauerbreit, die Reihenfolge. Moment,
da ist das Mikro. Herr König, wird denn der Bundeskanzler wie geplant heute Abend seinen Termin in Arnsberg wahrnehmen? Das wäre die erste Frage. Oh, genau, ist erstmal die. Und dann.
Der Bundeskanzler wird seine weiteren Termine des Tages wie geplant wahrnehmen. Und Sie wissen auch, dass der Bundeskanzler faktisch überall arbeitsfähig ist und auch erreichbar ist. Und insofern wird der weitere Tagesverlauf wie geplant stattfinden, auch der nach Südafrika geplante Abflug heute.
Dann nochmal eine Nachfrage. Diese ja doch sehr kurzfristige Terminabsage heute Morgen wirkt ja schon etwas, als ob die Lage doch vielleicht dramatischer ist in der Ukraine, als man das gestern Abend noch dachte. Können Sie ganz konkret sagen, warum auf einmal diese Dringlichkeit heute Morgen war? Ich meine, das war ein Termin, auf den haben sich die Schüler bestimmt gefreut. Und warum war jetzt auf einmal dieser dringende Handlungsbedarf heute Morgen eigentlich?
Diese ganze Attribuierung über Dringlichkeit und so weiter überlasse ich Ihnen. Der Terminkalender des Bundeskanzlers muss auch immer eine gewisse Flexibilität enthalten können. Der Bundeskanzler hat es sehr bedauert, dass er an dem Termin mit den Schülerinnen und Schülern nicht teilnehmen konnte. Sie wissen, dass er solche Termine eigentlich sehr gerne macht und hat sich auch wirklich darauf vorbereitet und gefreut. Und insofern bedauert er, dass er da absagen musste. Aber die Terminkoordinierung auch mit anderen Gesprächsteilnehmern hat halt ergeben, dass der Vormittag nun tatsächlich nicht mehr nach der ursprünglichen Planung ablaufen konnte. Und insofern sind das nicht ganz unübliche Verschiebungen, die immer wieder vorkommen.
Gut, dann gehen wir nach rechts.
Ja, Rosanna Pugliese für ANSA, ich probiere nochmal, weil wir schon publiziert haben von Bloomberg, dass tatsächlich Merz mit Starmer, Zelensky, Macron telefonieren wird. Und die Frage ist auch, wird auch Italien irgendwie eine Rolle spielen in dieser dringlichen und schwierigen Lage, weil Italien ist auch hat auch eine sehr interessante Position zwischen USA und Europa, also könnte auch dort eine Rolle spielen, ein Gespräch mit Meloni in diesen Stunden, in der nächsten Stunde?
Danke. Ich kann mich nur wiederholen, dass ich über Formate, Gesprächspartner und mögliche Anrufsequenzen zu diesem Zeitpunkt nichts mitteilen kann, sondern dass üblicherweise anschließend berichtet wird, was die prinzipielle Einschätzung der Rolle Italiens angeht, teile ich Ihre Meinung.
Frau Sauerbrei und dann Herr Eckstein.
Ja, ich auch zum Ukraine in Anführungszeichen Friedensplan, Anführungszeichen Ende. Wie schätzen Sie diesen Plan denn ein? Also wie viel politischer Druck wird dahinter stehen von Seiten des Präsidenten persönlich? Ist es ein innerhalb der amerikanischen Regierung abgestimmter Friedensplan? Die Frage gerne auch an das AA, was Sie da von Rubio hören, wenn Sie mit dem darüber gesprochen haben. Und die amerikanische Botschafterin in Kiew hat gesagt, man strebe einen Frieden bis Thanksgiving an. Das ist meines Wissens nach, glaube ich, am 27. November. Nehmen Sie das ernst, dass die Amerikaner jetzt so stark so viel politischen Druck aufbauen wollen? Wie schätzen Sie diese Äußerung ein?
Sie wissen, dass die Bundesregierung prinzipiell alle Bemühungen unterstützt, die den Frieden in der Ukraine herbeiführen könnten. Insofern wird auch diese Bemühung der USA prinzipiell unterstützt. Wir begrüßen und teilen das Bekenntnis aber auch zur Souveränität der Ukraine und die Bereitschaft, der Ukraine solide Sicherheitsgarantien zu gewähren. Das sind sehr wichtige Eckpunkte, die auch in diesem Papier zu finden sind und die unsere ungeteilte Unterstützung finden. Zweitens muss ich Ihnen sagen, dass die USA die Ukraine und die Europäer eingeladen haben, ihre vitalen Interessen zu formulieren und sich in den weiteren Prozess einzubringen. Das tun wir. Wir stehen dazu im engen Austausch mit den europäischen Partnern, mit Kiew, aber auch mit Washington auf allen Ebenen. Und ich möchte auch unterstreichen, dass das Ziel dieses Austausches ist, dass wir die wirklich vitalen europäischen und ukrainischen Interessen langfristig wahren. Dazu gehört, dass die Kontaktlinie Ausgangspunkt einer Verständigung ist und dass die ukrainischen Streitkräfte instande bleiben müssen, die Souveränität der Ukraine wirkungsvoll zu verteidigen. Jede Vereinbarung, die europäische Staaten, die Europäische Union oder die NATO betreffen, bedürfen der Zustimmung der europäischen Partner und eines Konsens der Alliierten. Das sind Grundannahmen, auf deren Basis die Bundesregierung diese Gespräche sucht.
Jetzt habe ich Herrn Eckstein, Herrn Delfs und Sie nochmal. Ich habe Ihren Namen jetzt leider nicht präsent. Herr Eckstein.
Ich bin nicht Herr Eckstein, ich bin Herr von Osten, aber es macht nichts. Herr Cornelius, nochmal nachgefragt. Der Bundeskanzler ist ja sehr engagiert in das Ukraine-Thema gestartet am Anfang seiner Amtszeit. Jetzt im Moment entsteht der Eindruck, man ist doch ganz schön in der Defensive und muss reagieren auf das, was aus Washington kommt. Wie konnte das passieren?
Ich kann Ihren Eindruck nicht teilen.
Wie sehen Sie das?
Umgekehrt.
Können Sie das ein bisschen ausführen?
Naja, ich meine, Sie unterstellen, dass der Bundeskanzler in der Defensive ist. Das ist nicht richtig. Die Bundesregierung ist seit Monaten hoch engagiert in der Ukraine. Die Bundesregierung führt die Unterstützungsallianz für die Ukraine massiv mit an, mit anderen Partnern. Die Bundesregierung sucht ständig das Gespräch mit der Ukraine, aber auch mit den europäischen Verbündeten und den USA, um auf den mehrfach vorgeplotteten Wegen zu einem Waffenstillstandsvereinbarung und zu einer zu einem Friedensverhandlungsprozess zu kommen. Der Bundeskanzler ist ungebrochen engagiert in dieser Arbeit. Wir haben unterschiedliche Vorstöße unterschiedlicher Partner über die letzten Monate gesehen, so einen Prozess auszulösen. Schrittfolge, die dabei stets zu beobachten war, können Sie öffentlich nachvollziehen. Und ich habe eben gerade noch mal die Parameter genannt, zu denen die Bundesregierung auch einen sinnvollen Beitrag zu leisten bereit ist, in Verbindung mit den Verbündeten. Sicher ist auch, dass es den Zusammenschluss sowohl der USA wie auch der europäischen Verbündeten braucht, um diesen Krieg in der Ukraine zu beenden.
So, dann habe ich Herrn Delfs noch mal, dann Sie, dann Frau Morde. Moment. Herr Delfs zunächst. Okay. Und dann, ich habe Sie auch auf der Liste.
Ja, kein Problem.
Sie sind auch auf der Liste. Ja, alles gut.
Herr Cornelius, Sie sagten ja eben, dass die USA noch mal explizit Europa und die Ukraine gebeten habe, noch mal ihre Sicht der Dinge einzubringen. Ist das jetzt noch mal eine gesonderte Aufforderung gewesen nach der Vorlage dieses 28-Punkte-Plans oder war das jetzt eher eine generelle Darstellung der Lage? Also war mir jetzt nicht ganz klar, was Sie konkret meinen.
Ich glaube, das Dokument spricht für sich und Sie können daraus auch entnehmen, dass Europa dort eine Rolle spielt und die Bedingungen der europäischen Teilnahme und europäischen Einbringung habe ich eben skizziert. Insofern ist das jetzt glaube ich, so ein bisschen, weiß ich nicht, also eine Differenzierung, die ich jetzt nicht ganz nachvollziehen kann. Also es ist sozusagen eine stehende politische Annahme und auch Vereinbarung, dass dies ein Frieden ist, der gerecht nur sein kann, wenn er auch im Einvernehmen mit den Europäern geschlossen wird.
Das heißt aber, Nachfrage dazu nochmal, kann man daraus ableiten, dass diese 28 Punkte, so wie sie jetzt dastehen, für die Bundesregierung nicht akzeptabel sind?
Die Bundesregierung hat jetzt keinen detaillierten Kommentar zu diesen 28 Punkten. Die Bundesregierung hat sie zur Kenntnis genommen. Und ich habe gesagt, dass wir die Bemühungen, einen neuen Anlauf, eine neue Dynamik zu starten in Richtung eines Waffenstillstandes und auch einer Friedensverhandlungsbereitschaft, dass wir diese Bemühungen unterstützen. Dass wir diese Bemühungen unterstützen auf der Basis, die auch genannt ist, nämlich dem Bekenntnis zur Souveränität der Ukraine und dem Bekenntnis zu soliden Sicherheitsgarantien für die Ukraine.
So, dann sind Sie noch mal dran, bitte.
Herr Kehrer von Agence France-Presse. Herr Cornelis, Sie haben eben jetzt die Souveränität der Ukraine und die Fähigkeit der Ukraine, sich selbst zu verteidigen, betont. Stehen aus Sicht der Bundesregierung Punkte 6 und 21 des Plans damit in Einklang? Das sind nämlich die Punkte, wonach die ukrainische Armee um 600.000 Soldaten eingeschränkt werden soll und wonach Krim, Luhansk und Donetsk als de facto russisch anerkannt werden sollen.
Ich habe eben gesagt, dass ich jetzt Einzelheiten des Planes nicht kommentiere. Die vergleichende Textanalyse überlasse ich Ihnen. Und insofern bleibt es bei den Grundprinzipien, die ich eben genannt habe.
Also konkret dazu, die Bundesregierung hat keine Meinung?
Die Bundesregierung hat eine Meinung, aber sie muss sie nicht immer öffentlich teilen.
Danke.
Dann, Ihre Frage ist erledigt, Frau Morde, bitte.
Ja, auch nochmal eine Nachfrage an Herrn Cornelius und vielleicht dann auch an Herrn Giese. Gehen Sie davon aus, dass dieser Plan in der US-Administration wirklich abgestimmt ist? Also vielleicht können Sie auch nochmal, Herr Giese, sagen, was die Gespräche mit Herrn Rubio ergeben haben oder das Gespräch.
Also den Stand der amerikanischen Vorbereitung kann ich nicht kommentieren von hier aus. Das müssen Sie in Washington nachfragen. Wir sind auf allen Ebenen mit der US-Administration im Kontakt, um uns in diesen Prozess einzubringen. Wir stehen sehr am Beginn dieses Prozesses. Insofern glaube ich, ist es auch falsch, hier jetzt Dinge vorwegzunehmen, die sich über die nächsten Tage und Wochen entwickeln werden. Prinzipiell begrüßen wir das Engagement, wir begrüßen Bemühungen, die dazu führen werden, einen gerechten Frieden in der Ukraine herbeizuführen. Und die Details eines Verhandlungsprozesses, glaube ich, können zu diesem Zeitpunkt keine signifikante Rolle spielen, weil ein Verhandlungsprozess immer nur dann erfolgreich sein kann, wenn er auch eine gewisse Vertraulichkeit hat.
Herr Delfs, und dann kommen Sie dran.
Wäre es angesichts der Lage jetzt aber nicht doch aus Ihrer Sicht sinnvoll, dass zumindest ein US-Vertreter bei dem G20-Treffen in Südafrika jetzt dabei wäre und hat es da möglicherweise mal eine entsprechende Bitte oder Nachfrage seitens der Bundesregierung gegeben? Also ich meine, es ist doch so ein Punkt, wo man jetzt eigentlich schon mal auch gemeinsam mit den USA besprechen müsste, wie es in Sachen Ukraine weitergeht.
Ja, ich glaube, es gibt viele Wege, miteinander in Kontakt zu treten. Da muss man nicht physisch zusammen sein. Und die Entscheidung zur Teilnahme am G20-Gipfel obliegt jedem einzelnen Staat.
Dann bitte Ihre Frage.
Anna Plasencia, Deutsche Welle, Lateinamerika. Herr Cornelius, ich muss da schon ein bisschen insistieren. Mich würde schon interessieren, was der Bundeskanzler über diesen US-Plan hält, 28-Punkte-Plan. Wir kennen die Einschätzung von Herrn Wadefuhl. Herr Giese, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, dass er gesagt hat, es ist kein wirklicher Plan, sondern eine Auflistung der Themen. Mich würde interessieren, die Position des Bundeskanzlers und wenn Sie sie nicht sagen, ob wir heute vielleicht mit einer Erklärung von Herrn Merz hoffen können.
Also ich glaube, ich habe vorhin sehr ausführlich gesprochen und Sie können das durchaus als Position der Bundesregierung nehmen.
Dass Sie,
ich kann es gerne noch mal vortragen, wenn Sie mögen, dann sei es noch mal.
Naja, Sie haben gesagt, dass die Bundesregierung diesen Plan zur Kenntnis nimmt und dass der Austausch geht. Aber ich habe keine Einschätzung über diesen Plan konkret.
Ich habe diesen Einschätzung, können Sie den Worten entnehmen. Ich kann gerne noch mal wiederholen, also wir drehen uns jetzt ein bisschen im Kreis, deswegen, also ich kann gerne auch noch mal die Feinheiten von diplomatischer Sprache erklären, aber ich würde gerne bei dieser Formulierung bleiben, dass wir das begrüßen, dass eine neuerliche Initiative gestartet wird. Und wir begrüßen es, wenn diese Initiative auf dem Bekenntnis der Souveränität und der Bereitschaft der Ukraine für solide Sicherheitsgarantien zu sorgen, wenn diese Dynamik auf dieser Basis sich entwickelt. Wir sind eingeladen, da mitzuwirken. Das wird die Bundesregierung tun, das werden die europäischen Verbündeten tun. Dazu müssen wir uns eng abstimmen mit Kiew und mit den anderen europäischen Verbündeten. Das geschieht. Und drittens verfolgen wir das Ziel, dass vitale europäische und ukrainische Interessen langfristig gewahrt werden. Und dazu gehört, dass die Kontaktlinie Ausgangspunkt einer Verständigung ist und dass die ukrainischen Streitkräfte imstande bleiben müssen, sich selbst zu verteidigen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Zu diesem Thema? Auf geht's.
Einfach, Nick Fechner, DTS, weil ja ein anderer Termin stattdessen verschoben werden musste vom Bundeskanzler, würde ich gerne noch auf den Vorlesetermin in der Grundschule zu sprechen kommen. Da wurde uns letzte Woche mitgeteilt, dass der Kanzler sich selber das Buch aussuchen wird. Jetzt ist es ja so, dass er eben nicht den Kindern vorlesen konnte. Sie sagten eben, er freut sich oder er hätte sich gefreut vorzulesen. Hat jetzt stattdessen Herr Frei das ausgesuchte Buch vorgelesen und welches Buch hat sich der Kanzler ausgesucht?
Das müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Das tut mir leid, dass ich das nicht dabei habe. Aber ich vermute, Herr Frei hat das auch, dieses Buch dann benutzt oder vielleicht ein eigenes Lieblingskinderbuch. Ich kann es Ihnen nicht sagen, aber wir werden das bestimmt klären.
Gut. Nochmal Thema Ukraine? Bitte. Passt da irgendwie? Bitte.
Natalia Fibrich ist mein Name, ukrainisches Fernsehen. Ich hätte eine Frage an Herrn Cornelius, an Wirtschaftsministerium und Innenministerium, wenn ich darf. Herr Cornelius, nächste Woche soll ein ukrainischer Staatsbürger aus Italien ausgeliefert werden nach Deutschland. Er ist beschuldigt an der Sabotage an beiden Stränden von Nord Stream Pipeline. Wie glauben Sie, welche Auswirkungen hat das auf deutsch-ukrainische Verhältnis? Und ob Sie sagen können, ob Herr Bundeskanzler dieses Thema in irgendeinem Gespräch mit Herrn Zelensky erwähnt hat?
Ich kann nur noch mal darauf verweisen, was wir hier seit Wochen an dieser Stelle sagen und auch weiterhin sagen werden, weil es der Rechtslage und der Verfassungslage in Deutschland entspricht, dass wir Meldungen über die den Verfahrensstand in diesen Fällen jetzt auch in Italien zur Kenntnis genommen haben. Und wir darauf verweisen, dass der Generalbundesanwalt in Karlsruhe die Ermittlungen führt. Die Ermittlungen laufen. Wir müssen diese Ergebnisse abwarten. Sie müssen sich mit Fragen zum Verfahren an den Generalbundesanwalt wenden. Und die Bundesregierung hält sich aus der Beurteilung juristischer Verfahren heraus. Das ist nicht ihre Aufgabe. Deswegen können wir uns da nicht an Spekulationen beteiligen und werden sie auch nicht auf der politischen Ebene austauschen.
Darf ich kurz nachfragen, ist es Ihrer Ansicht nach auch ein politisches Verfahren oder politisches Ereignis?
Ich kann nur noch mal sagen, dass ich zu diesem Verfahren keine Beurteilung abgebe. Ich glaube, dass in Deutschland Verfahren nach rechtsstaatlichen Mitteln und nach der Gesetzeslage geführt werden. Insofern glaube ich, zurückweisen zu können, dass es ein politisches Verfahren ist.
Wenn ich darf, an Wirtschaftsministerium noch.
Jetzt hatten Sie eigentlich das Innenministerium noch mal angesprochen.
Ja.
Und hatten eine Nachfrage. Ich empfehle immer, erst mal abzuwarten, bis alle Antworten der Angesprochenen kommen. Und dann kann man noch mal eine Nachfrage stellen. Kleiner Insider-Tipp. So, aber stellen Sie gleich auch noch die Frage ans Wirtschaftsministerium.
Wirtschaftsministerium,
Innenministerium.
Ja.
Ich habe für das Innenministerium keine Ergänzung.
Meine Frage ist aber anders, und zwar das Wirtschaftsministerium hat erläutert, dass eine Wiederaufnahme des ruhenden Zertifizierungsverfahrens für Nord Stream 2 mittelfristig nicht ausgeschlossen werden könnte. Bedeutet das, dass der Rückkehr zu oder quasi, dass die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 möglich ist?
Das ging ans Wirtschaftsministerium. Mikrofon ist offen.
Ah ja, tut mir leid.
Eine Inbetriebnahme von Nord Stream 2 steht nicht im Raum, steht nicht zur Debatte.
Herr Delfs hatte sich zu dem Thema nochmal gemeldet, wenn ich es richtig gesehen habe.
Genau, ich wollte nochmal ganz kurz zurückkommen zu dem 28-Punkte-Plan. Donius, nochmal zur Genese. Mir ist noch nicht ganz klar, seit wann wusste eigentlich der Bundeskanzler von diesem sogenannten Friedensplan? War der schon eigentlich bekannt, als er sich mit Starmer und Macron vor 2 Tagen, war das, glaube ich, zu diesem gemeinsamen Abendessen getroffen hat? Oder da wird man dann ja wahrscheinlich auch drüber gesprochen haben, wenn es schon bekannt war.
Also Sie wissen, dass wir mit der Ukraine, aber auch mit den USA wirklich im dauernden, ständigen Austausch sind. Das ist ja nicht nur der Bundeskanzler, der telefoniert oder der mit seinen Kollegen spricht im Rahmen irgendwelcher Formate oder anderer Möglichkeiten, sondern es ist das ist auf der Beamtenebene, auf anderen politischen Ebenen. Insofern ist der Austausch immer da, dass die USA ein hohes Interesse haben, diesen Krieg zu beenden und einen Friedensprozess zu initiieren, ist auch kein Geheimnis. Wir haben jetzt bereits den 3. oder 4. Versuch dieser Art seit dem Sommer erlebt und insofern sind wir da in keiner Weise von überrascht. Es gab auch in der vergangenen Woche Überlegungen in anderen Städten dieser Welt, auf der Arbeitsebene oder in anderen Formaten zusammenzukommen. Insofern glaube ich, es sind das Prozesse, die sich entwickeln, die auch allen Partnern nicht verborgen bleiben und die begleitet werden.
Noch eine Nachfrage. Wie erklären Sie sich eigentlich die Tatsache, dass es jetzt genau 28 Punkte sind in diesem Friedensplan, das ist ja genau dieselbe Zahl, die auch der Gaza-Friedensplan hat. Meinen Sie, das ist ein Zufall?
Ich kann da keine Zahlenmystik drin erkennen.
Ja, aber ich weiß nicht, ist doch komisch eigentlich.
2 mal 14, ich weiß es nicht. Oder 4 mal 7, ich habe keine Ahnung, ob darin da ein Rechenrätsel steht. Aber der 20 Punkte. Genau, Gaza war 20 Punkte und jetzt haben wir ja, 22. Ja, dann
muss Okay, also, Herr Jessen.
Herr Cornelius, gegebenenfalls Herr Giese, zusammenfassend entsprechen die wesentlichen Punkte dieses Plans nicht im Grunde dem, was die Bundesregierungen seit dem Überfall Russlands immer kategorisch ausgeschlossen haben, nämlich einen Diktatfrieden zulasten der Ukraine, inklusive Gebietsabtretung und so. Die Linie der Regierungsäußerungen seit dem Überfall hat doch immer genau dieses ausgeschlossen. Gilt das jetzt nicht mehr?
Also ich kann noch mal sagen, dass ich jetzt die einzelnen Punkte dieses Plans nicht kategorisiere und einzeln bewerte und sie in einen Kontext stelle. Ich habe gesagt, welche Parameter für die Bundesregierung wichtig sind. Ich kann sie gerne noch mal wiederholen, aber ich glaube, wir können es sparen. Und wir verstehen jeden Friedensprozess, jeden Anlauf dazu eben auch als solchen, als Prozess. Die Bundesregierung wird sich an diesem Prozess beteiligen, so wie sie sich im Sommer beteiligt hat und im Herbst beteiligt hat und nun auch im November beteiligen wird. Und es gilt, dass, was ich im Kern gesagt habe, dass die Europäer eingeladen sind und dass wir europäische und ukrainische Interessen langfristig wahren müssen.
Der Prozess wurde aber auch von vergangenen Bundesregierungen immer in der Weise definiert, dass gesagt wurde, Frieden ja, aber kein Diktatfrieden zu den Bedingungen Russlands. Darauf laufen aber jetzt doch diese Punkte in ihrer Gesamtheit hinaus. Das sieht doch jeder, der sie gelesen hat. Deswegen nochmal, gilt diese frühere Aussage, die grundsätzliche Aussage nicht mehr.
Ich habe nochmal gesagt, dass es uns darum geht, einen gerechten und dauerhaften Frieden zu machen und dass wir deswegen Elemente dieses Plans für zielgerichtet sehen und dass wir uns beteiligen, dies konstruktiv in eine Dynamik zu führen, die tatsächlich dann auch unserem Ziel näher kommt, einen dauerhaften Frieden in der Ukraine sicherzustellen.
So, dann wechseln wir jetzt das Thema. Und Sie hatten ein neues Thema angemeldet. Ich frage schon mal nach Handzeichen. Wer hat noch Themen? Verschiedene. Also.
Ja, Erik Rusch, Epoch Times. Es geht noch mal um den China-Besuch von Herrn Klingbeil. Deutsche Firmen berichten, dass chinesische Behörden zusätzlich zu den Antragsdaten für kritische Rohstofflieferungen beim chinesischen Handelsministerium weitere individuelle Daten verlangen. Das sind Fotos von Produktionsprozessen, Rohstoffdosierangaben beim Endprodukt und Informationen zu den eigenen Lieferketten. Die Firmen geben diese sensiblen Daten notgedrungen an, um nicht benachteiligt zu werden. Jetzt meine Frage, ist der Bundesregierung diese Praxis der chinesischen Behörden bekannt? Und zweite Frage, wie bewertet sie die Zusagen, die der Vizekanzler von Peking während seines China-Besuchs zur Lieferung von seltenen Erden erhalten hat?
Aber zur ersten Frage müsste das Wirtschaftsministerium vielleicht Auskunft geben.
Ja, vielen Dank. Wir sind mit den Unternehmen im laufenden Kontakt, insbesondere auch zu ihrem China-Geschäft. Und die von Ihnen angesprochenen Voraussetzungen, um Lizenzen für seltene Erden, für Exporte von seltenen Erden aus China zu erhalten, nehmen wir zur Kenntnis und weisen die chinesische Regierung auf den bestehenden Kanälen darauf hin, dass hier keine unzulässigen Einschränkungen der Exporte geschehen sollten.
Und die Zusage von Herrn gegenüber Herrn Klingbeil?
Ich bin über Details dieser Zusage nicht informiert. Da müssten Sie Herrn Klingbeil fragen. Er ist noch auf Reisen. Ich vermute, Herr Klingbeil wird nach seiner Rückkehr die Bundesregierung detailliert informieren, den Bundeskanzler, und dann wird ein gemeinsames Meinungsbild dazu entstehen. Mhm.
Gut. Themenwechsel, Herr von Osten.
Eine Frage ans Auswärtige Amt. Es gab Berichte, es geht um das Thema afghanische Vertretung. Es gab Berichte über mögliche Verstöße gegen Finanzsanktionen in afghanischen Vertretungen in Deutschland, dass Bargeld statt Kartenzahlung finanziert wird und dieses Geld dann nach Afghanistan gebracht wird. Was kann die Bundesregierung da unternehmen und hat sie vielleicht schon etwas unternommen und Druck ausgeübt?
Also mir sind diese Berichte nicht bekannt in Bezug auf die Umsetzung von bestehenden Sanktionen, EU oder anderen Sanktionen, insbesondere im Finanzbereich. Wäre wahrscheinlich die Bundesbank der richtige Ansprechpartner, das Bundesfinanzministerium.
Aber haben Sie als Auswärtiges Amt mit auf die afghanischen Vertretungen irgendwie Druck ausgeübt oder Ähnliches?
Wie gesagt, da mir das nicht bekannt ist, Ich müsste meine Kollegen fragen, aber wie gesagt, also in der Umsetzung dessen wäre das Auswärtige Amt jetzt nicht an erster Stelle gefragt. Selbstverständlich setzen wir uns gegenüber allen ausländischen Vertretungen in Deutschland dafür ein, dass das bestehende Recht eingehalten wird. Also das ist immer so. Wenn es da Verstöße gibt, würden wir das mit Sicherheit auch mit den afghanischen Vertretern hier in Deutschland besprechen. Aber wie gesagt, der konkrete Fall ist mir nicht bekannt.
Danke.
Weitere Themen? Nein, nicht der Fall. Ach doch, Sie hatten sich noch gemeldet. Natürlich, klar, bitte.
Ich muss noch eine Frage loswerden an Innenministerium, zurück zum Thema Nord Stream. Sergei Kuznetsov soll nächste Woche in Deutschland eintreffen. Falls Russland ein eigenes Auslieferungsverfahren oder Auslieferungsersuchen nach Deutschland stellen würde, würden deutsche Behörden das prüfen und wäre das theoretisch möglich, dass der ukrainische Staatsbürger aus Deutschland nach Russland ausgeliefert werden kann in diesem Verfahren?
Also wir kommentieren ja Einzelfälle grundsätzlich nicht. Zu Ihrem zweiten Teil der Frage müsste ich gucken, ob ich Ihnen was nachliefern kann.
Oh, danke schön. Weil das interessant wäre, ob das theoretisch möglich ist, ne? Ob eigentlich russische Behörden die Möglichkeit haben, so ein Ersuchen an Deutschland zu senden. Vielen Dank.
Ich glaube, da gibt es umgekehrt auch Auslieferungsbedarf.
So, jetzt hatte ich die Frage der Kollegin noch.
Genau, Frieda Preuß von Politico. Hallo, ich habe einmal eine Frage zum Rohstofffonds ans BMWE und BMF. Da gibt es ja viel Kritik. Einmal, dass auch immer noch kein Unternehmen da anscheinend eine finale Förderzusage bekommen hat, aber auch auf anderer Seite am grundlegenden Design des Rohstofffonds, dass vor allem Projekte in der Explorationsphase, also am Anfang, wo sie eigentlich Förderung brauchen, von der KfW-Förderung ausgeschlossen sind. Das ist jetzt nur ein Punkt. Planen Sie da, den Rohstofffonds zu überarbeiten oder ein zusätzliches Instrument einzuführen?
Dazu habe ich gerade nichts vorliegen. Schauen wir zum BMF.
Ich kann auch nur sagen, also die grundsätzlichen Einigen, die hatten wir ja schon bestätigt. Die parlamentarischen Beratungen zum Haushalt dauern ja noch an und deswegen kann die Finanzierung der ersten Einzelvorhaben, die konnte gesichert werden. Das kann ich Ihnen dazu sagen im Moment.
Aber Sie können nicht dazu sagen, dass es noch weitere Pläne gibt, den auszuweiten auf andere Projektphasen zum Beispiel?
Im Moment noch nicht.
Gut. Weitere Fragen? Herr Rusch.
Hätte eigentlich auch zum Ukraine-Block gepasst. Die EU Außenbeauftragte Kaja Kallas bezeichnet Peking als zentralen Wegbereiter des Ukraine-Krieges und wichtigsten Unterstützer Moskaus. In welcher Form hat Vizekanzler Klingbeil bei seinem China-Besuch die Rolle Pekings im Ukraine-Krieg angesprochen und wie fiel die Reaktion aus?
Ich kann dazu sagen, Ihnen ist die Berichterstattung sicherlich bekannt, der China-Reise. Und insofern kann ich da nur auf die Worte des Ministers verweisen. Habe ich hier kann ich nichts hinzufügen.
Okay, weil das war sehr wenig aus der Medienberichterstattung. Ja.
Aber wie gesagt.
Weitere Fragen, weitere Themen? Sehe ich nicht. Ich
kann eventuell noch das Buch nachliefern. Es geplant war, dass der Bundeskanzler die Flaschenpost von Klaus Kordon als Buch nimmt. Es geht um den jungen Matze aus Ost-Berlin, der eine Flaschenpost in die Spree wirft, in der Hoffnung, dass sie ein Kind aus Afrika finden könnte und ihm antwortet. Klaus Kordon ist 1988 in Weinheim geboren.
88? Glaube ich nicht.
Ja.
Der ist, glaube ich,
Das Buch ist Weinheim 88 beim Belz Verlag wahrscheinlich erschienen. Ja.
Ah ja, genau.
Entschuldigung, eben, kann nicht sein. Nein, das Buch ist 88 erschienen.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Gut, Herr Jessen hat ein neues Thema.
Ja, die Frage geht ans Wirtschafts-, ans Forschungs- und ans Landwirtschaftsministerium.
Oh, dann wechseln wir umfangreich. Landwirtschaft ist, wie am Anfang angekündigt, da war ich leider nicht vertreten.
Sorry. Ja, die können vielleicht nachliefern. Es geht noch mal um ein Thema, das am Mittwoch bereits verhandelt wurde. Nämlich die mögliche wahrscheinliche Teilnahme von Mitgliedern der Bundesregierung am Ludwig-Erhard-Gipfel. Bleibt es immer noch dabei, dass die Ministerinnen und Minister planen, daran teilzunehmen, weil inzwischen doch sehr deutlich geworden ist, dass sie sozusagen beim Ticketverkauf im Grunde wie preistreibende Angebote auf dem Kontakthof eingesetzt worden sind. Völlig unabhängig von der Frage, ob sie Honorar bekommen oder nicht, kann unter diesen Bedingungen, wo die Tickets gekauft haben, ja eine Erwartungshaltung haben, können da Mitglieder der Bundesregierung überhaupt noch teilnehmen?
Ich glaube, dass Bundesminister an vielen Veranstaltungen teilnehmen, auch an Veranstaltungen, die ein kommerzielles Interesse verfolgen. Das ist eine übliche Praxis vieler Medienhäuser in Deutschland, Veranstaltungen dieser Art abzuhalten. Das ist den Bundesministern bekannt. Sie erhalten dafür weder Vorteile noch Honorare noch sonstige Leistungen. Es geht um die Öffentlichkeitsarbeit auch der Bundesregierung. Und insofern gibt es an dieser Praxis momentan keinen Änderungsbedarf und es gibt auch keine abweichende Haltung oder keine abweichende Praxis in dem von Ihnen jetzt geschilderten Fall.
Sind Ihnen vergleichbare Fälle bekannt, wo Ticketpreise in sehr hohen Dimensionen verkauft worden sind, mit dem expliziten Hinweis, deswegen politischer Kontakthof, dass hier Kontakte zu Regierungsmitgliedern und anderen politischen relevanten Personen genommen werden kann, dass Entscheidungen beeinflusst werden kann. Gibt es vergleichbare Fälle und ist dieser konkrete Fall nicht doch eine andere Dimension? Jedes Mitglied der Bundesregierung, das da teilnimmt, steht doch in der öffentlichen Beobachtung mit dem Blickwinkel, aha, das ist jemand, dessen Teilnahme sozusagen kontaktfördernd verhökert wurde. Das ist doch eine Realität.
Also ich kann mich Ihrem ganzen Vokabular nur bedingt anschließen oder sehr bedingt, um nicht zu sagen, gar nicht. Wir haben mehrfach gesagt, dass das Bundesministergesetz die Maßstäbe vorgibt. Der Staatsminister hat die Geschäftsführung vor seinem Amtsantritt in der Weimar Mediengruppe niedergelegt. Er hat sämtliche Stimmrechte an seine Frau übertragen und nun hat er auch noch die Anteile an einen Treuhänder übertragen, um allen Anschein zu vermeiden. Und alles darüber hinausgehende hat der Staatsminister gestern selbst in einer persönlichen Erklärung dargelegt. Und dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Zusatz, oder?
Ja, ganz kleiner Zusatz. Ist es aus Sicht der Bundesregierung ausgeschlossen, dass die Ministerinnen und Minister ihre Teilnahme doch noch einmal überdenkend absagen?
Ich kann über Terminplanungen der einzelnen Bundesminister keine Auskunft geben und ich habe die Umstände und den Rahmen, in dem diese Veranstaltung stattfindet, eben skizziert.
Dann sind wir damit am Ende dieser Regierungspressekonferenz und ich bedanke mich für Ihren Besuch und vielleicht sehen wir uns ja hier tatsächlich nochmal wieder.
Weiß nicht.